Resa, Sonntagabend. Was denkst du über den Wahlabend rückblickend Baden-Württemberg? Wer hat eigentlich gewonnen?
Also ich weiß, dass auf jeden Fall der Cem Özdemir gewonnen hat. Ich weiß aber auch, dass die Grünen nicht gewonnen haben. Und ich weiß, dass der Hagel nicht gewonnen hat. Das ist eine ganz, ganz komische Situation.
Ja, spannend. Es gibt schon die Person Cem Özdemir, bei der man sagen muss, der hat gewonnen, denn er wird Ministerpräsident. Und das war vor einigen Wochen noch absolut undenkbar. Also es ist spektakulär, dass er das
absoluter
geschafft
Underdog
hat.
Gewesen.
Ja. Und jetzt muss man sich überlegen, wie konnte das denn eigentlich passieren, wo doch über ein Jahr lang in Umfragen die CDU so, so sicher, so weit vorne war, mit einem gigantischen Abstand. Und dann hat man offenbar innerhalb der letzten Wochen die Wahl verloren. Und die große Frage ist ja, war das jetzt eine Schmutzkampagne oder hat vielleicht doch die CDU und gerade Manuel Hagel einige strategische Fehler auf den letzten Metern gemacht? Wie siehst du das?
Wow, da fließen, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen. Also Thema Schmutzkampagne, die Grünen beteuern ja, die wussten von nichts, also die Führungsriege der Grünen. Aus meiner Sicht kann man schon sagen, also ich persönlich sah es so ein bisschen vom Timing her natürlich ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite, da war ein Vorfall und die Dame, diese Bundestagsabgeordnete, die das gepostet hat, der kann man ja das Recht nicht verwehren zu sagen, hey, ich möchte einfach drüber sprechen, das ist ein wichtiges Thema, bei ihr selbst ist was vorgekommen, natürlich kann sie es dann ansprechen. Das kann man ihr auf jeden Fall nicht verwehren. Das Timing, ob da jemand mit involviert war, ob der Cem Özdemir, ich habe gehört, die haben sich 2 Tage davor noch getroffen gehabt und der Cem Özdemir beteuert, dass er nichts davon wusste. Frage ich mich auch natürlich, was da los ist. Überhaupt die Art der Kommunikation auch mittlerweile wundert mich. Also hast du das vom Strobel gesehen, vom CDUler, der da sich wirklich darüber moniert hat, wie Cem Özdemir zum Beispiel diesen Vorschlag der CDU, der natürlich ein bisschen komisch ist, die Amtszeit zu teilen, aber Cem Özdemir, als er diesen Vorschlag da irgendwie auf einer Pressekonferenz oder so gehört hat, hat dann direkt gesagt, das ist Quatsch.
Sehr menschlich, wahrscheinlich seiner Übermüdung geschuldet, dass er da so völlig undiplomatisch geantwortet hat. Aber im Kern hat er natürlich recht. Auch wenn es eine Stimme mehr gewesen wäre und nicht 27.000, 28.000 Stimmen, wenn es eine Stimme mehr gewesen wäre, dann hat derjenige, der die Stimme mehr hat, auch das Recht, den Ministerpräsidenten zu stellen. So ist Demokratie. Du kannst ja auch nicht beim 100-Meter-Lauf sagen, einer läuft dann in 10 Sekunden ins Ziel, der andere in 9,99 Sekunden. Ja, und derjenige mit 10 Sekunden sagt, also irgendwie gehöre ich doch jetzt auch aufs Treppchen. Ja, war doch so knapp. Ja, ist doch mit dem menschlichen Auge kaum zu erkennen, wer schneller war. Komm, scheiß auf die Messung. Ja, ich will auch, gib mir die Hälfte von deiner Goldmedaille.
Ja.
So funktioniert der Sport ja auch nicht.
Ja, aber ich glaube, das wurde mit reingebracht, das Thema, weil die CDU natürlich auch sagt, ohne diese Schmutzkampagne wäre dieses Wahlergebnis wahrscheinlich nicht gekommen.
So, und da kann man darüber diskutieren. Das kann sein, dass dieses Rehaugen-Video etwas gedreht hat, dass da manche Menschen einen anderen Blick nochmal auf den Hagel bekommen hatten, die Unentschlossenen nochmal überlegt haben, ist da irgendwie ein Charakterzug dabei, den ich schwierig finde, den ich nicht ministerpräsidentabel finde. Und dann gab es auf einmal das nächste Video. Das Video aus der Schulklasse, das ist ja auch schwierig für Manuel Hagel. Und schlimmer finde ich noch, dass er den Treibhauseffekt nicht so richtig erklären konnte. Die Tatsache, dass er die Lehrerin da angeblafft hat. Also man hat dann schon gemerkt, upsala, da geht ihm möglicherweise kommunikativ in seiner Wirkung die Kontrolle flöten. Und das rächt sich. Und da haben tatsächlich dann die Unentschlossenen sich wahrscheinlich überlegt, Moment mal, der Cem Özdemir ist dann doch der Souveränere. Und da ich jetzt inhaltlich möglicherweise nicht so richtig erfahren habe, wo die inhaltlich so sehr auseinander sind, gucke ich mir jetzt die Persönlichkeiten an. Und dann nehme ich doch den Erfahreneren, den souveräner Auftretenden, den Mann, den ich schon irgendwie schon lange kenne und mit dem möchte ich gerne eine Regierung haben. So, der soll die Regierung anführen. Und das hat das Momentum am Ende erbracht.
Da habe ich aber gleich die 2 Fragen an dich. Und zwar, denkst du, das Rehaugen-Video und das Klassenzimmervideo hatte Einfluss darauf, wie du jetzt über ihn denkst?
Über Hagel?
Ja.
Nee, also ich war aber überrascht. Also ja, zugegeben, ich war total überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das Video in der Klasse so schlecht den Hagel dastehen lässt. Also das Rehaugenvideo, oh mein Gott, das ist jetzt echt uralt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da hat die CDU wirklich einen Fehler gemacht, dass sie total unvorbereitet war. Also offenbar scannst du doch normalerweise solche Videos. Du scannst eigentlich alle Auftritte vorher. Du guckst, gibt es irgendetwas, was der politische Gegner gegen mich verwenden kann? Und auch dieses Video muss ja bekannt gewesen sein. Und offenbar ist es als harmlos eingestuft worden, also als nicht ein Aspekt, der gegen dich verwendet werden kann. Und da haben sie echt falsch gelegen. Mhm. Und das Klassenzimmervideo war wirklich für den Hagel, für meine Begriffe viel dramatischer, weil er versucht hat, etwas zu kaschieren, nämlich in einer Frage eine Inkompetenz. Du musst doch nicht, wenn du Ministerpräsident werden willst, bei laufender Kamera sofort in der Lage sein, irgendwelche Prozesse in der Luft anhand irgendeines Schaubildes sofort erklären zu können. Du musst das nicht können sofort.
Ja. Hätte doch einfach sagen können, doch, ich kann das nicht, ja.
Aber ehrlicherweise, das mache ich jetzt gerade nicht. Können Sie das bitte mal ganz kurz machen? Ich mache bestimmt gerade einen Fehler, wenn ich das mache, und das wäre mir jetzt sehr unangenehm. Also da lieber entwaffnend offen sein, aber sich hinzustellen und sagen, ich nehme jetzt allen Mut zusammen und ich überlege mir gerade nochmal, man sieht ja richtig, wie er panisch reagiert, ja, man sieht es. Und dann legt er los und es geht irgendwie in die Grütze. Und da fehlte ihm die Souveränität. Einfach auch sofort zu schalten und zu sagen, aus der Situation muss ich jetzt irgendwie rauskommen, das mache ich jetzt nicht.
Und seine Reaktion gegenüber der Lehrerin?
Ja.
War das die Person Hagel so, wie er ist, oder war das einfach der Situation geschuldet?
Ich glaube, es war der Situation geschuldet. Und das ist etwas, was, glaube ich, den Grünen jetzt im Nachgang unangenehm ist, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie den Hagel als Person diskreditieren. Und
ja, das finde ich
grenzwertig. Und ich glaube, das ist ihnen unangenehm, weil wollten sie das so? Also wollten das wirklich die Grünen? Weil dann wird es nämlich schmutzig. Also ehrlicherweise war es kein klassischer Schmutzwahlkampf.
So nicht wie in Amerika zum Beispiel.
Also dann musst du schon Lügen verbreiten über eine Person. Und du musst wirklich versuchen, das Dunkelste, was du irgendwie findest, rauszugraben. Und das haben die Grünen in der Form ja nicht gemacht, denn das war ein öffentliches Video. Und eine Abgeordnete hatte ein öffentliches Video einfach nochmal gepostet und gesagt, guck mal hier, nur dass ihr Bescheid wisst. Also sorry, das passiert halt auch mal im Wahlkampf.
Der Zeitpunkt ist natürlich das eine gewesen. Das andere, was ich dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, auf wer es gesagt hatte, aber auf einer Pressekonferenz war das, glaube ich, dass der Manuel Hagel natürlich auch persönlich, privat, familiär, auch, das war eine schwierige Situation, wenn du quasi so dargestellt wirst, als ob du mit Minderjährigen flirtest oder was auch immer. Das ist natürlich super schwierig.
Ganz schlimm.
Absolute Belastung auch, glaube ich. Ohne ihn jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Das, was er gesagt hat, ist natürlich, wenn ich das im Nachgang so ein bisschen betrachte, ich habe auch lange darüber nachgedacht, wie hat das gemeint und so weiter. Ich habe mir sogar einmal das gesamte Video angeschaut. Und ich muss auch sagen, also das Rehaugen-Video. Ich muss auch sagen, es hat sich super strange angehört, was er gesagt hat. Aber wenn man den Gesamtkontext dann sieht, der hat dann sehr professionell auch über die Fragen von dieser Schülerin und so weiter dann gesprochen gehabt. Da war dann nichts mehr mit Flirty und so weiter. Das war dann sehr professionell. Deswegen, im Gesamtkontext kann man es anders sehen. Also ich finde, ihm wurde ein bisschen Unrecht getan, wenn ich ehrlich bin. Das war so mein Eindruck. Auf der anderen Seite, er war halt schon zwischendurch auch allglatt, glaube ich.
Ja, und das ist etwas, was man mit der CDU vorwerfen muss. Die CDU sagt jetzt, also eigentlich sind wir doch die wahren Sieger und die böse, böse grüne Partei hat eine Schmutzkampagne gestartet und nur deswegen haben wir verloren. Die CDU hat aus vielen Gründen diese Wahl verloren. Man kann natürlich jetzt nochmal die Frage stellen, haben wir diesen Kandidaten eigentlich richtig positioniert? Man darf natürlich auch die Frage stellen, war er doch vielleicht der falsche Kandidat? Wie sehr hat Berlin hat diese so schwache Bundesregierung doch dafür gesorgt, dass die Leute der CDU mehr misstraut haben als noch vor einem Jahr, als die Umfragen gut waren. Natürlich sehen wir gerade, dass die Große Koalition im Bund total versagt. Das sind alles Fragen, die die CDU gerade nicht beantworten möchte. Das heißt, da wird auch durch eine Kampagne gegen die Grünen gerade kaschiert, wie sehr man selbst versagt hat in diesem Wahlkampf.
Die Bundes-CDU, da kam ja, es war ja nicht von der CDU direkt, wir haben ja darüber gesprochen gehabt, Lifestyle, Teilzeit und Zahnversicherung und so weiter, war auch vom Timing her, glaube ich, sehr schlecht. Und ich glaube sogar, das hatte auch gewisse Auswirkungen, glaube ich, auch gewisse Wählerschaften.
Mit Sicherheit. Und Friedrich Merz ist ein Kanzler, der kein Konzept mal nach Hause bringt. Er kündigt die ganze Zeit an, dass es Reformen gibt und wir sehen sie nicht. Er hat angefangen zu regieren, hat gesagt, es gibt einen Herbst der Reformen. Nicht passiert. Gab es einen Winter der Reformen? Hab nichts gesehen. Jetzt haben wir Frühling. Gibt es einen Frühling der Reformen? Findet auch nichts statt. Wann fängt denn der Mann an, mal zu regieren? Ich sehe da nichts. So, und in dieser Situation hast du eine Landtagswahl, wo du natürlich auch mal Bilanz ziehst und sagst, ja, kann das diese CDU eigentlich? Und dann hast du auch noch einen Kandidaten, der irgendwie versucht, im Schlafwagen gewählt zu werden, ohne Profil zu zeigen. Spannend ist ja zu sehen, wie die Jungen abgestimmt haben. Man könnte doch eigentlich auf die Idee kommen, da ist ein 37-jähriger Mann, der sich zur Wahl stellt. Das müsste doch für junge Wähler total attraktiv sein. Hast du mal gesehen, wie die gewählt haben?
Ich glaube, die haben grün gewählt.
Die 16- bis 24-Jährigen, die 25- bis 36-Jährigen und so weiter. Also die ganzen Wählerkohorten sind ja alle jetzt analysiert worden. Da ist die CDU so schwach unterwegs, obwohl es einen jungen Kandidaten gab. Das heißt, wie konnte dieser junge Kandidat so sehr versagen, dass er es nicht geschafft hat, junge Wähler als vielleicht etwas rebellischer, als jemand mit einer anderen Sprache, mit neuen Ideen aufzutreten. Das hat er überhaupt nicht gemacht. Dieser junge Kandidat war im Wahlkampf uralt.
Da gebe ich dir recht. Also allein von der, ist sehr platt jetzt gesagt, aber von der Optik her, immer Krawatte, immer total gebügelt alles und so weiter. Also so ein bisschen mehr Lockerheit. Der Cem Özdemir hat zwar auch Krawatten zwischendurch getragen, aber er war insgesamt der lockere Typ, habe ich den Eindruck gehabt. Für mich war es eigentlich klar, wenn jetzt zum ersten Mal 16-Jährige bis, also 16- bis 18-Jährige auch wählen können, dass natürlich die meisten Stimmen an die Grünen gehen. Ich glaube, da haben sie auf jeden Fall einen Vorteil gehabt. Ich war tatsächlich trotzdem sehr überrascht, dass die CDU verloren hat, bin ich ganz ehrlich, weil vor einem Jahr, da war eigentlich relativ klar. Ja. Das war es jetzt mit der Grün-Schwarzen, es wird wahrscheinlich eine schwarz-grüne Regierung. Da war es, also was anderes habe ich gar nicht erwartet gehabt, zumindest von dem, was ich da in meinem Umfeld, in den Medien und so weiter mitbekommen habe. Trotzdem nochmal auf das Ergebnis zu sprechen, damit wir nochmal über das Ergebnis sprechen. 27.000, 28.000 Stimmen und die interessante Konstellation, dass wir im Landtag jeweils, ich glaube, 56 Plätze vergeben haben.
56 Mandate
jeweils. 56, genau, jeweils. Auch eine interessante Situation. Also das kann man, da kann man ja auch sagen, ja. Also ich fand den Vorschlag zumindest diskussionswürdig, weil Doppelspitze ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, sage ich jetzt mal mittlerweile bei uns.
Es gehört zur Taktik.
Ja.
Natürlich muss die CDU mit diesem Vorschlag kommen. In dem Wissen, dass es nicht kommt, aber dafür vielleicht eine Diskussion darüber, wie viele Ministerposten kann man sich sichern. Wen rechnen wir da sozusagen auf der Ministerriege mit ein? Rechnen wir den Cem Özdemir ja auch mit rein? Also kann man vielleicht sogar sicherstellen, dass es mehr Ministerposten gibt für die CDU als für die Grünen? Dann gibt es dieses sehr attraktive Amt des Landtagspräsidenten. Also wer bekommt das? Also gibt's ja dann auf Staatssekretärsebene auch nochmal die Fragen, wer kriegt wie viele Posten? Das ist alles Teil der Verhandlung. Das heißt, sie treiben jetzt den Preis in die Höhe. Auch total interessant. Wenn du dir die Erststimmen anguckst, hat die CDU diese Wahl haushoch gewonnen. Ja. Deswegen zurück zu der Eingangsfrage, wer hat eigentlich diese Wahl gewonnen? Mhm. Vor Ort in den Wahlkreisen hat die CDU diese Wahl gewonnen.
Und ich habe mal die Landkarte gesehen, die sieht ja interessant aus.
Total, ja, die Landkarte ist geradezu schwarz.
Genau.
Und dann überlegst du dir, okay, ja, da ist doch ja noch eine zweite Spalte, das ist die Zweitstimmspalte. Und da haben die Leute dann für Özdemir gestimmt. Und das muss dem Hagel echt zu denken geben. Insofern muss es eine Landesregierung geben, wenn sie in irgendeiner Weise friedlich verlaufen soll, die echt eine Augenhöhe herstellt. Hm. Ich glaube aber, dass Cem Özdemir das kann. Und der Cem Özdemir hat im Landtagswahlkampf so viel an schwarzen Positionen versprochen, dass die CDU natürlich jetzt ihn auch daran erinnern wird und sagen wird, guck mal hier, das hast du alles an unseren Positionen auch versprochen, jetzt musst du sie aber auch umsetzen. Das wird der Grünen Partei natürlich nicht gefallen. Das heißt, wie schwarz wird diese nächste Koalition wirklich und wie viel grüne Positionen wird Cem Özdemir eigentlich noch durchbringen können? Ja. Das wird interessant.
Das halte ich mir auch zugute. Er hat, glaube ich, auch schon mehrmals jetzt erwähnt gehabt, dass er die Versprechen, die er gegeben hat, im Sinne des Landes jetzt durchführen wird und nicht im Sinne der Partei. Das heißt, er wird nicht von seinen Versprechen abkommen. Er wird versuchen, genau diese Versprechen umzusetzen. Mit meinem nächsten Punkt begebe ich mich nun auf gefährliche Fahrwässer. Und zwar, es läuft ja auf eine grün-schwarze Regierung hinaus. Aber ich bin kein AfD-Fan. Ich habe auch regelmäßig ganz viele AfD-Leute, die meinen Podcast sehr kritisieren in den Kommentarspalten. Hitzige Diskussionen manchmal.
Wir grüßen euch.
Grüße an alle. Genau, ich diskutiere auch gerne. Ich bin tatsächlich kein AfD-Fan. Jedoch, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es gewisse Ähnlichkeiten zwischen, ja, nicht inhaltlich, aber zumindest von der vom Modus her, die Grünen von damals, das war eine ganz andere Grünpartei als das, was sie heute sind. Die waren ja absolute Pazifisten, also die Joschka-Fischer-Zeiten und so weiter. Das war eine ganz andere Grünpartei.
Die gibt es noch.
Ja.
Aber Cem Özdemir ist das nicht.
Also genau,
das
er ist es, genau.
Ja. Die grüne Partei kannst du gerade nicht greifen.
Ja.
Cem Özdemir kannst du greifen.
Genau.
Aber das ist ja das, wovor die CDU ja mal gewarnt hat. Wenn man gesagt hat, ja, ihr könnt gerne den Cem wählen, das ist ein guter Typ, ja, der hat auch eine Ausstrahlung, das ist ein guter Landesvater. Ihr wisst aber nicht den Unterbau. Ihr wisst nicht, was da noch kommt. Also das ist ja immer diese Warnung vor dem, Achtung, vor den Grünen, das ist die zerstören quasi Wirtschaft und so weiter. Die Geschichte funktioniert aber in Baden-Württemberg nicht, weil wir das jetzt seit 15 Jahren Kretschmann wissen, dass das Land immer noch existiert, obwohl ein grüner Ministerpräsident regiert hat.
Genau. Gut, allgemeinwirtschaftlich läuft es natürlich auch nicht so gut in Baden-Württemberg, muss man sagen. Aber ich bin bei dir, Kretschmann ist auch kein typischer Grüner. Aber worauf ich hinaus wollte ist, warum aus meiner Sicht zumindest die Grünen sich verändert haben, von früher absolute Pazifisten zu, die können nicht genug Euros nach Ukraine zum Beispiel verfrachten, damit da investiert wird, Kriegsmaschinerie und so weiter. Das wär damals ja unvorstellbar gewesen. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass sie jetzt manchmal ja ein paar Jahre in der Regierung waren, mitregiert haben, einfach mehr Realpolitiker geworden sind. Die reale Welt so sehen, wie sie ist. Was ist, jetzt komme ich zu meiner Frage.
Sorry fürs Unterbrechen.
Nee, gerne. Was ist, wenn jetzt mal die AfD im Kleinen mitregiert und dort ihren Kopf gewaschen bekommt? Das heißt beispielsweise in Baden-Württemberg eine Koalition zwischen CDU, ich weiß, das wollen die nicht, aber CDU und AfD, damit die AfD vielleicht sich so ein bisschen normalisiert und eine Realo-Partei wird, von ihren extremen Seiten abkommt. Wir dürfen nicht vergessen, die Grünen waren auch mal sehr extrem. Und was ist aber, wenn es genau ist, richtig ist, zu gucken, kann die AfD den genau gleichen Prozess, Werdeprozess durchgehen, damit sie auch irgendwann mal normaler werden und nicht nur die radikalen Stimmen da sichtbar sind. Was hältst du davon?
Ja, ich hätte da einige Rückfragen an dich. Also welchen Prozess stellst du dir denn da vor? Den Prozess von einer rechtsradikalen Partei, in Teilen rechtsradikalen Partei, zu einer Partei der Mitte? Also warum soll die AfD sich da weichschleifen, wenn doch eigentlich das radikale Element das ist, was sie stark macht? Also ich kann diese Gedankenspiele total nachvollziehen, aber ich habe kein Bild davon, wo das enden wird.
Okay, aber Spektrum der Gesellschaft. Wir haben ganz viel gerade momentan parteienmäßig auf der linken Seite. Wir haben die CDU, die Mitte einigermaßen abdeckt, und danach haben wir lange nichts mehr bis ganz rechts außen.
Wie kommst du auf die Idee, dass sich CDU und AfD eigentlich nah sind?
Die sind sich nicht nah. Die sind sich gar nicht so nah, glaube
ich. Aber dann müsstest du ja auch genauso die Frage stellen, die Grünen könnten doch auch mit der AfD regieren.
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Merkst du vielleicht gerade. Ich komme auch gleich zurück zu dem Punkt. Aber wenn wir die Gesellschaft vom Spektrum her abdecken wollen, siehst du das so wie ich, da ist ein Vakuum zwischen CDU und AfD.
Ich sehe ein Vakuum sowohl zwischen CDU und AfD und ich sehe ein riesiges Vakuum zwischen CDU und SPD.
Ja, bin ich bei dir, 100%. Aber damit man aber dieses Vakuum abdeckt, muss sich irgendeine Partei bewegen. Entweder wird die CDU mehr rechts oder die AfD bewegt sich mehr ein bisschen mehr nach links, wobei das Wort links man sich gar nicht verwenden sollte jetzt in dem Kontext. Was ich damit meine ist, ich habe tatsächlich, und ich kann diese Menschen gar nicht verurteilen, ich habe in meinem Umfeld Menschen, die sagen mir auch offen, die wählen die AfD. Und das sind keine schlechten Menschen. Wirklich nicht. Also sonst hätte ich nichts mit denen zu tun. Die sagen nur einfach, CDU ist mir da zu lasch. Die wissen, AfD ist viel zu krass. Aber da ist nichts, was sie wählen können. Deswegen wählen sie die AfD. Und wenn aus meiner Sicht entweder die CDU, nicht, dass es das ist, was ich möchte, aber ich denke, jeder Mensch will doch irgendwie abgebildet sein, irgendwie in seinem Spektrum, in der Gesellschaft, durch die Partei, die da ist. Wenn die aber da keine Wahlmöglichkeit haben, auch wenn es etwas ist, worauf ich jetzt persönlich keinen Bock hätte, was sollen sie da machen, außer AfD zu wählen?
Lass uns mal durchdenken, was passieren könnte, wenn jetzt Baden-Württemberg zu dem Land wird, in dem die Brandmauer auf einmal nicht mehr ist. Sorry. Wenn Baden-Württemberg zu dem Land wird, in dem die Brandmauer auf einmal nicht... Ah, sorry. Ich fange nochmal an. Sorry.
Kein Thema.
Wir können es ja gerne mal durchspielen. Mal angenommen, Baden-Württemberg wird jetzt das erste Bundesland in Deutschland, in dem die Brandmauer nicht mehr existiert und die CDU mit der AfD regiert. Baden-Württemberg ist ein wirtschaftlich sehr, sehr starkes Land, nach wie vor. Und wir wissen, was die AfD alles nicht will. Die AfD will den Euro nicht. Die AfD will die EU nicht. Die AfD möchte eine Annäherung an Russland, möchte im Grunde, dass die Ukraine aufgegeben wird. Das ist schon sehr, sehr schwierig, in so einem Bundesland so einen Versuch zu starten. Also ist die AfD jetzt die Partei, mit der man koalieren kann, als klassische demokratische Partei der Mitte? Mir fehlt da immer noch die Fantasie. Es würde den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg vielleicht sogar zerstören, wenn man das machen würde. Es würde die Reputation Deutschlands international massiv beschädigen. Friedrich Merz hätte ein massives Problem künftig, wenn er sagt, alles, was ich bisher gesagt habe, gilt jetzt nicht mehr. Der Mann läuft eh schon mit dem Vorwurf herum, dass er ein Lügner ist. Ich weiß nicht, wie es am Ende zu einem Erfolg werden könnte für das Land Baden-Württemberg. Hast du eine Idee, wie das erfolgreich werden kann? Abgesehen, wirklich unabhängig davon, dass sich die CDU komplett unglaubwürdig machen würde und vermutlich in allen weiteren Wahlen halbieren würde. Also in welche Taktik geht denn die CDU, wenn sie jetzt sagt, jetzt machen wir das doch mit der AfD?
Ich bin bei dir. Mir ging es tatsächlich um den Punkt, die Grünen hatten ja damals ja auch sehr radikale Forderungen, wo sie auch mit der Zeit gemerkt haben, oh nee, funktioniert nicht alles so, wie wir es gerne hätten. Mein Gedankengang war, was ist, wenn es mit der AfD genauso ist? Sie haben auch sehr radikale Forderungen und irgendwann checken sie vielleicht, oh nee, so einfach ist es gar nicht und werden dadurch etwas moderater.
Als die AfD gegründet wurde, war sie eine andere Partei.
Richtig.
Das war die Partei des Professor Lucke, die extrem eurokritisch war, die mit guten Gründen auch sich zum Programm gesetzt hat, dieses ganze Euro-Thema mal zu hinterfragen, weil in manchen Aspekten, das dem Land möglicherweise nicht gedient hat. So, deswegen hat sich diese Partei gegründet. Von dieser Lucke AfD ist da überhaupt nichts mehr übrig. Insofern, da müsste die AfD sich nochmal verändern. aber nicht in Regierung, sondern in der Opposition. Sie müsste nochmal eine veränderte Partei werden, damit sie überhaupt koalitionsfähig ist. Diese AfD ist doch nicht koalitionsfähig. Spannender wird natürlich das Szenario im Osten. Was machst du mit einer AfD, die vielleicht 40% holt und mit Abstand stärkste Kraft wird? Kannst du an so einer Partei noch vorbeiregieren? Ist das dann noch demokratisch? Das wird nochmal spannend werden. Ich glaube nicht, dass Baden-Württemberg jetzt das Versuchsobjekt sein sollte.
Mhm. Siehst du aber irgendeine Möglichkeit, wie man dieses Vakuum zwischen CDU und AfD ein bisschen befüllen kann? Muss ja die CDU sich bewegen? Weil im Grunde verlieren wir ja alle, die sagen, die CDU ist mir mittlerweile, wenn ich CDU wähle, dann kriege ich die SPD oder kriege ich die Grünen.
Die CDU bewegt sich ja schon in Richtung rechts. Wir haben einen Innenminister Dobrindt mit einer sehr viel schärferen Migrationspolitik. Insofern tun sich da ja schon ein paar Dinge, bei denen man versucht, AfD-Klientel zu beeindrucken. Und gleichzeitig hat man diesen Unvereinbarkeitsbeschluss in Richtung AfD. Und die SPD hat sich, je rechter die CDU geworden ist, noch mehr ins linke Fahrwasser begeben. Und die CDU ist in Gefangenschaft dieser SPD. Das Thema hatten wir schon ab und zu, weshalb am Ende sich auch wieder diese Parteien blockieren. Genauso wie sich die Ampel gegenseitig blockiert hat, blockieren sich momentan Union und SPD und kommen nicht auf einen Nenner, der diesem Land und der Bevölkerung dienen könnte.
Aber denkst du trotzdem, die CDU-Wählenden sind gerade total happy im Sinne von, okay, jetzt läuft es drauf hinaus, dass wir jetzt mit den Grünen wieder...
Natürlich nicht. Du wählst eine CDU, weil du eine konservative Politik in diesem Land willst und du bekommst das Gegenteil.
Was ist die Lösung?
Ich wünsche mir, dass jetzt die SPD... aber das sage ich auch schon seit einiger Zeit, endlich den Schuss hört. Also 5,5%
boah, das war bitter.
In Baden-Württemberg. Also
knapp.
Und ich frage mich, versteht die SPD auch im Bund, was das heißt? Also kommen da auch mal die Botschaften inzwischen an, dass man eben eine Partei der Mitte sein sollte, dass man ein progressives Angebot für die Mitte vielleicht und für die Wirtschaft auch mal haben sollte. Wirtschaftspolitisch ist diese SPD wirklich blank. Es gibt keine Wirtschaftspolitik bei der SPD. Wie konnte das denn passieren? Und ich würde jetzt mal die AfD strategisch einfach mal ausklammern und überlegen, okay, wie können sich diese Parteien so positionieren, dass es wieder Mehrheiten für die Mitte gibt? Und da sehe ich eine FDP, die völlig blank ist, die jetzt quasi tot ist nach dieser Wahl, die sich neu erfinden muss. Und ich sehe eine SPD, die sich neu erfinden muss. Die CDU hat sich deutlich weiter rechts positioniert, aber sie hat niemanden, mit dem sie agieren kann.
Ich muss jetzt gerade drüber nachdenken, wenn das so weitergeht, die kleineren Parteien kriegen immer weniger. Die Grünen haben letztes auf Bundesebene viel weniger bekommen. SPD war bei unter 15%. Ich habe die genaue Zahl gerade nicht vor mir. CDU hat relativ viel und die AfD hat relativ viel. Geht dieser Trend, denkst du, so weiter, dass die SPD auch auf Bundesebene weniger bekommen, die Grünen weniger bekommen und dass im Grunde nur noch die zwei Parteien AfD und CDU weiter zulegen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Trend, das ist eine der ganz großen Lehren aus dieser Wahl, geht dahin, dass man sich genau anschaut, mit welchen Persönlichkeiten wollen wir Wahlen gewinnen und welche Menschen sind eigentlich glaubwürdig. Glaub doch nicht, dass die Menschen alle total begeistert von Friedrich Merz waren. Sie wollten Olaf Scholz nicht mehr als Kanzler haben. Also haben sie dann die CDU gewählt. Die CDU hat ja bei der Bundestagswahl ein total schlechtes Ergebnis geholt. Ich war mal in einer Runde, in der Friedrich Merz das Potenzial der CDU vor der Wahl bei 40% gesehen hat. Der ist ja weit unter 30 gelandet am Ende. Persönlichkeiten entscheiden inzwischen die Wahlen. Und die SPD weiß natürlich, dass sie Boris Pistorius hätte aufstellen müssen. Und hätte sie Boris Pistorius aufgestellt, hätte ich mir gut vorstellen können, dass dieser Mann Friedrich Merz geschlagen hätte. Das wissen auch viele in der SPD. Das heißt, zukünftige Wahlen werden noch mehr abseits von Parteiprogrammen gewonnen, sondern mit den Menschen, die eine Überzeugung, die eine Vision für das Land formulieren können.
Ähnlich wie in Amerika dann wahrscheinlich. Da wählst du ja gefühlt die Person.
So ist das. Ja, ja, ich meine, da gibt es natürlich, also da gibt es halt den Präsidentschaftswahlkampf. Ja, den haben wir ja hier nicht. Wir haben ja keinen klassischen Kanzlerwahlkampf. Wir haben einen Parteienwahlkampf zur Bundestagswahl mit Kanzlerkandidaten. Aber die Persönlichkeiten entscheiden die Wahlen.
Wer hätte in Baden-Württemberg, also, weil ich finde Cem Özdemir ja tatsächlich eine sehr, sehr interessante Figur. Ich glaube, es ist insgesamt sehr schwer, gegen diese Person überhaupt anzukommen. Wie authentisch der ist, kann ich nicht beurteilen. Ich finde, er ist einigermaßen authentisch, aus meiner Sicht, aber ich kann nicht sagen, ob er es wirklich so ist, ob er wirklich so Schwäbische wirklich leibt und lebt. Er hat ja auch mal seine Fälle gehabt mit den Bonusmeilen und so weiter vor einigen Jahren, was ja auch sehr in den Medien war, was auch schwierig war, als Grüner sowas zu haben.
Und er hat da sehr konsequent gehandelt.
Das stimmt, ja.
Also der hat aus dieser Unsouveränität, aus diesen politischen Fehlern, aus diesem nicht vorhandenen Gespür, hat der extrem viel gelernt für seine politische Zukunft. Özdemir war weg und dann kam er zurück. Und ist seitdem eine integre politische Persönlichkeit.
Aber reicht das, kurz weg zu sein und dann wieder da zu sein?
Auf jeden Fall ist es richtig, ganz bewusst zu sagen, und jetzt bin ich mal weg. Und dann kannst du immer schauen, ob dann doch die Partei sagt, jetzt kannst du wieder zurückkommen. Ich finde Comebacks in der Politik faszinierend.
Wer hätte überhaupt eine Chance gehabt jetzt gegen Cem Özdemir in Baden-Württemberg? Hast du da einen Namen im Kopf?
Nö, spontan habe ich keinen im Kopf. Also Thomas Strobel mit Sicherheit nicht, weil das einfach jetzt ja zu lange das Wissen da ist, dass der Mann es einfach nicht geschafft hätte, hier Ministerpräsident zu werden. Vielleicht liefere ich dir bei der nächsten Folge einen Namen.
Okay, gut. Also wir sind uns, glaube ich, einig, es läuft auf Grün-Schwarz hinaus die nächsten 5 Jahre. Es geht um die Ministerposten, die jetzt vergeben werden. Da könnte es sein, dass die CDU vielleicht ein bisschen mehr bekommt, als es vielleicht typisch wäre. Erwartest du da aber jetzt konkret irgendwelche massiven Änderungen hier bei uns?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Cem Özdemir manches, was so an Intransparenz der Landesregierung vorgeworfen ist, an Selbstbeschäftigung, an fehlendem Gespür für die Menschen im Land, schon auch als Person versucht, wieder sichtbarer zu machen oder klarer zu machen, dass er versucht, Politik erklärbarer zu machen. Er wird den Landesvater vielleicht sogar noch überzeugender geben können als Kretschmann, weil er einfach noch mehr Energie hat. Und er wird versuchen, eine sehr bürgerliche Koalition zu führen, mit einem Blick darauf, wie zum Beispiel Autoindustrie sich hier, ja, neu entwickeln kann. Ich glaube schon, dass wir hier einen Politikstil erleben werden, der näher an den Menschen ist.
Jetzt auch mal gegeben, dass relativ viele junge Leute ihn gewählt haben. Wahrscheinlich haben viele, so gehe ich davon aus, Unternehmer eher die CDU gewählt.
Nee, es haben die Rentner 70 plus vor allem CDU gewählt. Also wenn du dir die Alterskohorten anguckst, das mit Abstand stärkste Ergebnis waren die über 70-Jährigen für die CDU. In allen anderen Alterskohorten haben die Grünen gewonnen.
Hast du Infos darüber, wie Unternehmen und Unternehmer gewählt haben?
Nein. Die haben vielleicht noch versucht, die FDP zu retten.
Das bleibt spannend.
Also, dass eine CDU dem klassischen Unternehmer erstmal näher ist als die Grüne Partei, das finde ich jetzt nicht verwunderlich.
Ja, also worauf ich hinaus möchte ist, ich finde es ein bisschen schwierig jetzt quasi für viele Unternehmer, die sich vielleicht eine Änderung, Wechsel in der Politik gewünscht haben. Ich weiß, dass zum Beispiel der Christian Klein, das ist der Vorstandsvorsitzende der SAP. Und der hat sich ja für Manuel Hagel ausgesprochen. Unabhängig davon hat er auch gesagt, das ist meine private Entscheidung, unabhängig von der SAP. Und ich glaube, viele Unternehmensführer wollten den Hagel haben. Ich weiß jetzt nicht, um diesen Begriff von Mindset hier zu verwenden, ob das jetzt in den Köpfen drin ist im Sinne von Mist. Wir wollten einen Wechsel, wir wissen, gerade läuft alles sehr schlecht bei uns. Also wenn ich mir die Insolvenzlandschaft in Baden-Württemberg anschaue, die sieht ja echt nicht gut aus. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmer denken, es geht jetzt gerade so weiter. Da kommt jetzt keine Änderung in der Politik. Also ich habe fast schon den Eindruck, und ohne jetzt das werten zu wollen, ob die Grünen das gut oder falsch machen, das kann ich jetzt Stand heute nicht werten. Die letzten 10 Jahre, gut, ist auch schwierig zu sagen, ob das jetzt schlecht oder gut war. Auch von meinem Empfinden her einigermaßen in Ordnung, aber wenn wir uns die wirtschaftliche Lage anschauen, nicht so gut aus meiner Sicht, wenn ich die Insolvenz mir anschaue. Jetzt aber noch dieser Fakt, die nächsten 5 Jahre wird sich gefühlt erstmal auch wieder nichts ändern. Das ist keine schöne Aussicht, also auch für das Thema, zum Thema Mindset zu wissen, die nächsten 5 Jahre bleiben gleich, gleiche Schwierigkeiten.
Ich sehe es wie du. Demokratie theoretisch ist diese Zementierung der gleichen Koalitionskonstellation echt schwierig. Demokratie lebt vom Wechsel. Jetzt haben wir einen Persönlichkeitswechsel, der auch noch überraschend ist. Aber wir hätten ja, wenn wir nicht grün-schwarz gehabt hätten, schwarz-grün gehabt. Mit ziemlicher Sicherheit. Also hätte sich da so viel verändert, nur weil der Kopf ein Schwarzer ist und kein Grüner, bin ich mir auch nicht so sicher.
Und um auf die Frage von vorhin zu kommen, siehst du das so ungefähr wie ich, wo ich sage, okay, wenn die AfD mal regieren sollte, ob ich das gut finde oder nicht, völlig dahingestellt. Wenn die AfD mal mitregieren sollte, wird sie sich verändern und ein bisschen real politisch Herr werden? Oder denkst du, nee, die werden weiterhin ihre Sache da fahren und weiterhin rechts, ganz rechts außen sein?
Ich kann mir nicht vorstellen, so wie ich das Wording der AfD wahrnehme, dass die in irgendeiner Weise weicher, wärmer, mittiger werden. Die haben ihren Kurs, sie haben ihre Vision, wie dieses Land anders sein soll. Sie wollen eine andere Art von Demokratie. Ob das am Ende noch Demokratie heißt, muss man dann sehen. Aber sie wollen ein ganz anderes Land haben.
Ich habe heute sehr viele Fragen gestellt. Ich habe noch 1, 2 Fragen. Dann komme ich auch schon zum Ende. Wie siehst du das persönlich, Baden-Württemberg? Sind wir gerade gut aufgestellt? Machst du dir Sorgen?
Ich mache mir total Sorgen, und diese Sorge geht aber über Baden-Württemberg hinaus. Was ich gerade spüre, ist, dass diejenigen, die jetzt nach der wirklich desaströsen Ampelbilanz gehofft haben, dass diese neue Koalition aus CDU und SPD, ich meine, die kennen sich ja wirklich gut, es gab ja diese GroKos schon öfter, dass die jetzt wirklich etwas anpacken. Und dass so ein Typ wie der Friedrich Merz, der ja angeblich dieses Unternehmergehen in sich trägt, der so ein bisschen der Outlaw in der CDU war, der jetzt zurückkehrt und sagt, ich sage euch jetzt, wie es geht, dass der jetzt einfach einen Politikstil einbringt und eine Radikalität im Veränderungswillen auch einbringt, dass das irgendwas bewirkt und nichts passiert. Und dieser Frust darüber, dass auf einmal nichts passiert oder dass wieder nichts passiert, der ist überall spürbar, und da ist eine Verdrossenheit, da ist eine Lethargie inzwischen auch, dass man sagt, okay, dann ist das jetzt wohl unser Land. Also dann sind wir jetzt wohl wirklich auf dem absteigenden Ast. Dann können wir es wohl wirklich nicht. Und wie können wir dagegen angehen? Wie können wir optimistisch werden? Wie können wir innovationsstark bleiben? Wie können wir die guten Geschichten erzählen? Das fällt uns gerade total schwer. Und deswegen ist so für mich das Glas, wenn ich so auf Gesamtgesellschaft und auf den politischen Betrieb gucke, eher so halb leer gerade. Ich sehe auch, wir haben auch in der Politik echt nicht die besten Leute. Vielleicht müssen wir darüber auch nochmal sprechen. Wie kriegen wir wirklich die Exzellenten, die besten Köpfe unseres Landes in die Politik gerade?
Bei wem siehst du Potenzial gerade? Bei welchem Politiker, also auf Einzelpersonen?
Ja, ganz viel Leere. Da muss ich richtig lange nachdenken gerade. Ist das nicht verrückt? Gibt es politische Talente, bei denen ich sagen würde, also die haben Kanzlerformat, von denen möchte ich mehr hören und so weiter. Ich sehe die alle gerade nicht. Guck dir die Reihe der Bundesminister doch gerade mal an. Wo sind denn da die faszinierenden Persönlichkeiten? Die SPD hat immerhin noch den Boris Pistorius als Verteidigungsminister.
Ja, der hat so ein bisschen, also, der hat Profil, muss man sagen.
Hast du gerade Menschen vor Augen, bei denen du sagst, ach, das sind die Zukunftspersonen unserer Politik? Philipp Amthor oder was?
Der war gut. Leider nicht. Ich komme auf eine Person, du wirst mega überrascht sein. Aber
wenn ich weiß, wen du meinst.
Wen meine ich?
Daniel Bayers.
Der ist cool. Ich mag den Daniel Bayers. Der ist tatsächlich sehr cool. Aber auf Bundesebene. Also ich mache mir sogar Sorgen, wenn jemand wie, und ich hoffe, er hört nicht zu, wie Jens Spahn zum Beispiel, es irgendwann mal machen sollte. Also da bin ich auch nicht so begeistert von, wenn ich ehrlich bin. Es ist tatsächlich, wo ich aber in letzter Zeit, ich glaube, ich habe den so ein bisschen falsch eingeschätzt und da interessiert mich auch deine Meinung dazu. Und du wirst vielleicht ein bisschen lachen, aber ich glaube, der hat doch ganz interessante Positionen. Nicht lachen, Armin Laschet. Ich habe den ein paar Mal sprechen hören. Also, der sagt schon gute Sachen. Er ist sehr ausgewogen. Ich glaube, er ist sehr demokratisch. Aber weiß auch, gewisse Entscheidungen müssen jetzt durchgebracht werden. Mhm. Ich hab, wenn ich noch eine Sache sagen darf, ich habe nämlich einen Clip vor kurzem auf Social Media gepostet bei mir. Und da hat Armin Laschet was zum Thema Iran gesagt gehabt. Und da habe ich gesagt, 100%, was er sagt, stehe ich 100% dahinter. Habe dann weitere Sachen mir von ihm angeschaut. Und dieser Clip ist auch bei mir so ein bisschen viral gegangen. Das war so ein Interview, wo er geführt hat und ich habe mich auf dieses Interview bezogen. Und dann habe ich ein paar Sachen von ihm angeschaut. Dann dachte ich mir, eigentlich nicht so schlecht, was er da gesagt hat früher. Das ist mir nur durch den Kopf gegangen. Was hältst du von ihm eigentlich?
Armin Laschet war Bundeskanzlerkandidat und ist nach seiner Niederlage sowas von hart abserviert worden von der CDU. Also ohne irgendwas einfach zum Hinterbänkler degradiert worden. Das sagt viel über die CDU aus. Das sagt auch viel über den politischen Betrieb aus. Armin Laschet gehört zu der Kategorie feiner Mann. Das ist ein feiner Mann.
So würde ich es beschreiben, ja.
Und es gibt ein paar Persönlichkeiten in der CDU. Auch Thomas de Maizière war ein ganz feiner Mann. Aber es gibt in diesem Betrieb ganz wenige von diesem Kaliber, die Politik auch mit einer echten Moral betreiben, die
okay, aber ich
mit
höre raus,
einem ethischen Fundament unterwegs sind.
Du lachst mich gerade nicht aus, dass ich seine...
Überhaupt nicht.
Okay, gut.
Überhaupt nicht.
Okay.
Armin Laschet ist ein sehr guter Politiker. Und es gibt diese Personen, die viel mehr zu sagen hätten, wenn man sie denn etwas sagen lassen würde.
Ja, also ich glaube auch, der wurde da ziemlich krass abserviert nach der Wahl. Habe ich auch nicht verstanden gehabt. Also bin ich bei dir. Aber tatsächlich, wenn ich über weitere Namen nachdenke.
Daniel Günther ist ein Politiker, der sehr offen spricht. Das ist einer, der wird nicht rumeiern. Der sagt dir immer geradeaus, was er denkt. Und diese relative Unvorsichtigkeit, die finde ich sehr sympathisch. Es ist wie ich, ein Schleswig-Holsteiner und Eckernförder.
Du hast vorhin noch eine interessante Sache gesagt, FDP ist tot oder sei tot. Hast du jetzt die Bundes-FDP gemeint?
Ja. Erinnerst du dich, als ich dich gefragt habe, wie der FDP-Bundesvorsitzende heißt?
Ja, stimmt.
Ja, weißt du jetzt, wie er heißt?
Nein.
Es hat sich nichts verändert. Und er heißt immer noch Dürr.
Also gut, das heißt, die kann man nicht mehr retten.
Nicht mit dem Personal. Also es gibt keine Idee in der FDP, wie man Politik begeisternd in die Menschen bringen kann, wie man liberale Politik neu vermitteln kann. Die liberale Idee ist doch eine ganz, ganz tolle und wir brauchen die doch mehr denn je. Also wir haben eine Wirtschaftskrise in diesem Land, die ist strukturell inzwischen. Und die FDP hätte eigentlich Ideen, wie man in diesem Land auch mal vielleicht Wirtschaft first denken könnte.
Ja.
Aber sie kriegt es null auf die Straße.
Witzigerweise, als ich so, keine Ahnung, 18, 19, 20 war um den Dreh und wählen durfte, habe ich mich mit zwei Parteien auseinandergesetzt. Das war einmal die SPD, da war ich in deren, ich weiß gar nicht, wie es heißt, so ein Treff und einfach mal reinhören, was sie da reden und so weiter. Und ich war bei der FDP, beides jeweils in Heidelberg. Ich glaube, damals war Dirk Niebel, glaube ich, noch.
Der war mal Generalsekretär.
Genau, der aus Heidelberg heraus irgendwie, da war irgendetwas. Und ich habe da auch jemanden kennengelernt, mit dem ich teilweise immer noch zwischendurch Kontakt hatte, aber ich bin da nie eingetreten. Also auch nicht bei der SPD und auch nicht bei der FDP. Aber ich fand die damals sehr interessant, gerade wegen diesen liberalen Ansichten. Irgendwann hatte ich das Gefühl, das entwickelt sich gerade total zur Möchtegern-Porsche-Fahrer-Partei. Das war so mein Eindruck. Da ging es nur noch darum, um die Optik. Wo ich glaube aber, wo sie sich auch verloren haben, ist zur Corona-Zeit, wo sie dann auch nicht mehr so liberal waren. Das war so mein Eindruck, sondern die waren für, ich weiß gar nicht, ob man das Wort Impfung jetzt sagen darf hier im Podcast, für das Thema Impfung. Also sie haben es da richtig auch durchgeboxt oder mit durchgeboxt, dass da so entschieden worden ist, wie er eben entschieden worden ist. Also liberal bedeutet für mich erstmal auf die Art, ich halte mich möglichst raus. Menschen sollen frei wählen, was sie tun sollen und was sie tun wollen und so weiter. Ich weiß nicht, ob sie diesen Kern einfach so ein bisschen verloren haben. Ich fand den Herrn Lindner jetzt leider auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Das war zu sehr ich-bezogen, ich, schaut mich alle an. Das war nicht gut gemacht. Er hat zwar versucht, die Partei auf Personenebene runterzubringen, aber er war die falsche Person, glaube ich, dafür.
Ja, und als Finanzminister sowieso. Er hat überhaupt nicht geschafft, der FDP in der Ampel ein Profil zu geben. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, nach 3-4 Jahren Regierung, was macht diese FDP eigentlich? Also wenn sie diese Frage stellen, hast du verloren.
Ja. Yeah. Trauerst du der FDP nach?
Ich trauere zumindest dem Konzept der FDP nach. Ich finde fürs Spektrum total notwendig, dass es einen politisch-liberalen Geist auch hat. Und den haben wir gerade nicht.
Hm. Sehr interessant. Schwarz-Gelb war ja früher quasi
unter Kohl.
Ja, so der Standard.
Ja, aber guck dir an, was das für Persönlichkeit, Mann. Ich meine, ich habe noch Hans-Dietrich Genscher kennengelernt. Ich hatte mal das Privileg, ihn zu Hause zu besuchen in Bonn. Und das war für mich unvergesslich, diesen Mann noch zu erleben. Und die FDP hatte herausragende Persönlichkeiten früher.
Ja. Echt wirklich schade. Also vielleicht um das Thema nochmal auch rund zu machen. Die Linke sind ja auch nicht in den Landtag eingezogen.
Aber daran siehst du, das war der Reichenegg-Hype zur Bundestagswahl. Es war die Person. Es war ihr Social-Media-Auftritt, der funktioniert hat. Wenn die Person, die der Frontrunner ist, nicht funktioniert, bist du als Partei irrelevant.
Aus welchem
Bundesland? So weit sind wir jetzt.
Aus welchem Bundesland ist sie nochmal?
Frau Reichenegg, yeah. Keine Ahnung.
Hm. Gut, TikTok hat sie, glaube ich, gut beherrscht gehabt, das war so mein Eindruck.
Definitiv, ja.
Ja, insgesamt, also das haben wir schon relativ lange jetzt über CDU gesprochen, aber ich finde es wirklich sau interessant, wie es jetzt weitergehen wird. Denkst du, Manuel Hagel wird da eine besondere Rolle noch spielen oder denkst du, der wird jetzt abgesägt, so wie Armin Laschet damals?
Nein, der Mann wird ein Superministeramt bekommen mit großer Beinfreiheit. Also er muss sicherstellen, wenn er in 5 Jahren gewählt werden will, dass er so viel freie Politik machen kann, die überhaupt beim Land sichtbar wird. Das ist ja das Dilemma von Landespolitik, dass so vieles gar nicht gesehen wird. Du hast eine Sichtbarkeit in Bildungspolitik, du hast eine Sichtbarkeit bei innerer Sicherheit, also Polizeihoheit. Bei anderen Themen wird es schon deutlich schwieriger und er muss gucken, dass er sich in ein Amt sucht, bei dem er selber klar machen kann, wie er als Politiker wirkt.
Du siehst da also noch, dass er seine Rolle hat, behalten wird und dass er sie ausbauen wird.
Also das Gute ist, er ist erst 37 und wenn er in 5 Jahren nochmal antritt, ist er immer noch ein sehr, sehr junger Kandidat.
Ja, ja, ja. Ich glaube, vorhin habe ich so ganz grob die Frage gestellt gehabt, aber hat sich dein Bild über ihn geändert oder denkst du noch ungefähr gleich?
Ich habe es ja gesagt, ich bin schon etwas irritiert gewesen über diese Videos und dann sieht man in den Momenten, er ist doch erst 37 Jahre alt und würde vielleicht mit einer anderen Gelassenheit, wenn er älter wäre, in manchen Situationen auch anders reagieren, also gerade bei dem Schulklassenvideo.
So abschließend vielleicht von meiner Seite aus, also ich wünsche mir natürlich, dass die Grünen jetzt einiges richtig machen. Das wäre mir als Baden-Württemberger natürlich sehr wichtig. Ich weiß, dass sie gute Leute haben. Also Cem Özdemir an sich ist, glaube ich, wirklich ein guter. Du hast vorhin Daniel Bayers gesagt. Ich hatte viel von ihm. Beide eher CDUler aus meiner Sicht, aber sind eben bei dieser Partei. Also ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird.
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr ruppig werden in den Koalitionsverhandlungen. Davon dürfen wir ausgehen.